Fernsicht. So heißt die Werkstatt für nord-südpolitische Bildung im IZ3W, dem Informationszentrum Dritte Welt hier in Freiburg. Fernsicht bietet Projekttage zur antirassistischen Menschenrechtsbildung für Jugendliche an, aber auch Workshops und Fortbildungen für Erwachsene. Im Fokus der Bildungsangebote stehen die Wechselbeziehungen zwischen Politik und Alltag im sogenannten globalen Norden und den Lebenswelten von Menschen im globalen Süden. Katrin Dietrich organisiert das Programm von Fernsicht. Hallo Katrin.
Hallo.
Die Ziele von Fernsicht, wie könntest du die kurz umreißen?
Ja, die Ziele unserer Bildungsangebote sind einmal einen antirassistischen Blick auf Lebenswelten im globalen Süden zu schaffen, also eine Empathie und Solidarität auch zu kreieren. Schlichtweg auch über die, was du gerade schon eingangs meintest, die Wechselbeziehungen. Also was haben wir eigentlich in unserem Alltag mit dem Leben von Menschen im globalen Süden zu tun? Sei das im Bereich von Konsum, von Arbeit, Produktion und natürlich von Geschichte.
Und das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, weil im Alltag stelle ich oft an mir selber auch fest, bin ich doch von rassistischen Vorurteilen, obwohl ich das gar nicht will, so geprägt. Da stellt ihr sowas auch fest?
Auf jeden Fall. Also gerade wenn wir am Beispiel des afrikanischen Kontinents denken, da ploppen bei allen eigentlich sofort Stereotype und rassistische Bilder eigentlich auf, die eine lange Vorgeschichte haben. Die haben wir alle in unserer Gesellschaft übernommen. Und da geht es in der Bildungsarbeit dran, das in Frage zu stellen und auch andere Bilder aufzuzeigen.
Kannst du mal ein, zwei Beispiele für solche aufploppenden Vorurteile sagen?
Das fängt schon damit an, dass Afrika als ein Land oft immer noch aufgefasst wird, dass also kein Wissen darüber da ist, dass es 55 verschiedene Staaten sind, die komplett unterschiedlich organisiert und aufgebaut sind. Gerade bei Jugendlichen und Schülern herrscht dann oft dieses Bild von armen Menschen in Afrika, wo es keine Großstädte gibt, keine Autos letztlich gibt, quasi wirklich alles noch ganz rural und dörflich und ländlich ist. Und das sind uralte Bilder, die aus Kolonialzeit noch stammen, ja, und die heute weiter tradiert werden.
Und dann sieht man natürlich im Fernsehen und hört im Radio auch immer nur die Katastrophen. Also wenn es um Afrika geht, in der Regel sieht man Menschen in Flüchtlingslagern, Menschen vor dürren Feldern und so weiter sitzen.
Ganz genau, das wäre ein weiterer Klischee, genauso wie, dass es die Bürgerkriege, in jedem Land Bürgerkriege gibt, korrupte Politiker etc. etc. Es gibt einige von solchen Exotismen, Stereotypen, aber ganz normales Leben, dass Menschen dort ganz normal zur Arbeit gehen, dass Filme produziert werden, Bücher geschrieben werden, Menschen dort ganz normal Autos fahren, dass so diese Banalität von normalem Alltag, das ist eigentlich ganz wenig bekannt oder da gibt es kaum Bilder zu.
Die es eben auch gibt. Also die Katastrophen gibt es auch und die korrupten Politiker und Politikerinnen gibt es auch, aber eben diese Normalität auch.
Ganz genau, ganz genau. Und das wäre also ein Ansatz in unserem Projekttagen und Workshops. Also das afrikanische Kontinent ist natürlich so ein bekanntes Beispiel dafür, aber wir sprechen auch über China, über Lebenswelten in Südamerika. Also das trifft auf verschiedene Kontinente eigentlich zu.
Jetzt habt ihr ein ganz breites Bildungsangebot, was sich an Jugendliche und Erwachsene richtet, aber auch an Schulen und auch an Universitäten. Da kann man eure Workshops abrufen, kann euch einladen. Und vielleicht könntest du mal, damit es so ein bisschen plastisch wird, ein paar Beispiele erzählen, was so ein Bildungsangebot umfasst. Fangst du vielleicht einfach mit einem an, was dir besonders am Herzen liegt?
Ganz aktuell, welchen Workshop ich besonders gerne gerade durchführe, ist tatsächlich der Spuren der deutschen Kolonialgeschichte. Da ist das Minimum, was wir halten, sind 3 Stunden, den können wir aber auch bis zu 2 Tage lang durchführen. Ich merke einfach bei diesem Workshop, dass, das passt jetzt eigentlich zu den Eingangsfragen, dass unglaublich wenig Wissen über Kolonialgeschichte da ist. Und zwar ganz unabhängig davon, ob das jetzt Schülerinnen, Jugendliche oder eben Erwachsene sind. Und wir haben den Workshop auch schon entsprechend mit verschiedenen Altersgruppen gemacht. Und gerade diese ersten 3 Stunden, da geht es wirklich nochmal um so Basic-Infos. Wie lange war die Kolonialzeit überhaupt? In welche Teile der Welt hat sich Kolonialismus ausgewirkt? Da nochmal, was man in der Schule vielleicht so ein bisschen angetippt hat, das nochmal aufzufrischen, dass es eben wirklich ein globales Herrschaftsverhältnis war, dass die Auswirkungen überall in der Welt eigentlich noch zu finden sind. Und wie wenig wir eben dafür, dass es so starke Auswirkungen hatte, wie wenig wir da in Deutschland noch über die eigene Kolonialzeit reflektieren und sprechen.
Sprecht ihr da nur über die deutsche Kolonialzeit oder sprecht ihr über Kolonialismus insgesamt?
Genau, also wir sprechen über Kolonialismus insgesamt. Wie gesagt, diese ersten 3 Stunden des Workshops, die sind, um nochmal alles aufzufrischen, aber wir gucken dann nochmal speziell auf deutsche Kolonialzeit und da besonders auf das, was gerade in den Medien auch ein bisschen diskutiert wird, nämlich die Klage der Nachfahren der Herero und Nama, die die deutsche Bundesregierung klagt haben, in Namibia genau wegen des Genozids, den deutsche Kolonialsoldaten dort begangen haben. Und dass dieser Genozid zum Beispiel ganz oft bei Gruppen auch nicht bekannt ist, das zeigt eben, wie groß diese Lücke auch ist, über die nicht gesprochen wird.
Jetzt gibt es aber neben dem Kolonialismus auch noch andere Themen. Du hast ja vorhin schon so eine kleine Aufzählung gesagt. Was magst du denn noch vorstellen als Beispiel?
Ein anderer Workshop, den wir relativ aktuell im Programm haben und der gerade sehr stark nachgefragt wurde, vor allem von Jugendgruppen und FSJ-Gruppen, ist ein Workshop, der sich mit dem globalen Weg von Müll beschäftigt. Und da geht es zum Beispiel darum zu zeigen, was passiert denn eigentlich mit dem ganzen Elektroschrott, also an einer Methode, wo wandert der eigentlich hin? Selbst wenn ich ihn hier ganz ordnungsgemäß recycle, landet eben trotzdem ein Großteil davon wieder im globalen Süden, wo teilweise vorher die Erze gewonnen wurden, damit diese Elektronikartikel überhaupt hergestellt werden konnten. Und da zeigen wir ein bisschen diesen verworrenen Weg der Müllwirtschaft auf, wo sich eben auch wenig Leute eigentlich auskennen, wo man auch schwer einen Durchblick hat, und zeigen, welche Stationen hier dieser Müll, unser Müll, durchläuft.
Weil oft soll man ein gutes Gewissen haben, wenn man ordentlich den Müll trennt. Und auch den Elektroschrott nicht einfach irgendwo dazu wirft, sondern den vielleicht bei so einer speziellen Sammelstelle abgibt. Aber wenn du sagst, der landet dann nachher wieder im Süden, wie muss man sich das dann da vorstellen? Wird das denn da irgendwas recycelt oder landet der dann in der Erde?
Es sind teilweise sehr, sehr verschlungene Wege, über dieser Müll dann wandert. Verschiedene Abnehmer und verschiedene Stationen. Und letztlich geht es halt immer darum, wie kann man noch ein Stück weit ein bisschen Gewinn aus dieser Müllentsorgung ziehen. Ja, und wegen mangelnden Kontrollen, auch wenn es Gesetze gibt, werden halt trotzdem Berge an Elektroschrott verschifft und landen dann auf großen Mülldeponien. Etwa in Ghana gibt es eine riesige Mülldeponie.
Und da sind dann arme Menschen, Kinder, sind mit den gefährlichsten Stoffen konfrontiert.
Ja, wobei man hier natürlich auch wieder aufpassen muss, weil auch hier wieder Leichtbilder reproduziert werden. Die sogenannten Waste Pickers, die sind durchaus auch teilweise organisiert. Die haben auch eine Meinung dazu und das versuchen wir halt in dem Workshop auch aufzuzeigen, weil sonst hier wieder eine Gefahr besteht, dass man wieder ein Bild reproduziert von den armen Afrikanern, die unseren Müll abkriegen und eigentlich hilflos sind. Aber die sind eben auch organisiert in, ja, Gewerkschaft kann man wahrscheinlich schwer sagen, aber in irgendeiner Form in Gruppen. Und die lassen wir dann selber auch zu Wort kommen.
Und wie wäre denn jetzt eure Zielsetzung von sowas? Sensibilisierung einerseits, Müll da zu entsorgen oder zu recyceln, wo er produziert wird. Wäre das auch eine Zielsetzung?
Das ist alles sehr, sehr komplex. Deswegen, wir haben in unseren Workshops eigentlich nie, dass wir eine einfache Lösung dabei haben für diese komplexen Probleme. Wir diskutieren mit den Teilnehmern, aber natürlich, an welchen Punkten könnte man ansetzen, um vielleicht etwas zu verändern. Aber das ist je nach Thema, sind das immer verschiedene Ebenen. Also ganz wichtig ist uns, dass wir nicht nur auf die individuelle Ebene schauen, also dass gesagt wird, ja, wir müssen einfach alle weniger konsumieren und wir müssen unsere Elektroprodukte einfach so lange wie möglich benutzen. Das ist sicherlich richtig, aber es ist halt nicht die einzige Ebene, auf der was passieren kann. Man muss auf die politische Ebene schauen, gucken, welche Verordnungen gibt es noch. Und dann kann man auch über Lösungen sprechen, die ja auch schon vorgeschlagen wurden. Ja, wenn jetzt zum Beispiel in Ghana Müll recycelt wird, dann können da eben auch gute Recyclinganlagen aufgebaut werden. Dann kann da auch ein Gewinn gemacht werden. Dann müssen gute Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Also eine einfache Lösung gibt es da eigentlich nicht, sondern es ist immer sehr vielschichtig und dann auch immer spannend, mit den Teilnehmerinnen über diese Möglichkeiten zu diskutieren.
Jetzt gibt es außer dieser, sagen wir mal, Umweltfrage und der Kolonialfrage auch noch andere Themen, die so um den Bereich Menschenrechte und um Flucht, Geflüchtete, Vertreibung kreisen. Kannst du da nochmal euer Angebot vielleicht dazu ein bisschen erzählen?
Also unser Workshop, der in den letzten Jahren, den wir am allermeisten durchgeführt haben, das ist der Workshop zu globalen Fluchtbewegungen. Als der Sommer der Migration kam, wurde der wahnsinnig viel nachgefragt.
Von wem denn so?
Also von Schulen, aber auch von Erwachsenengruppen. Die Projekttage, die wir für Jugendliche ab 15 anbieten, bieten wir fast in der gleichen Form auch für Erwachsene an. Nur, dass bei Erwachsenen vielleicht noch mehr Hintergrundinformationen fließen. Aber methodisch ist es eigentlich immer das Gleiche. Und in dem Workshop war es uns wichtig, dass wir wirklich auf die globale Ebene schauen und wirklich nochmal klar machen, wo sind eigentlich die meisten Geflüchteten, weshalb fliehen Menschen überhaupt? Und eben bei der Frage, wo sind die meisten Geflüchteten, dann gibt es oft eine große Überraschung, oh, es sind gar nicht die meisten in Europa und die meisten kommen auch nicht nach Europa, sondern sind eben in ganz anderen Teilen der Welt. Und oft sind es eher die ärmeren Länder, die meisten Geflüchteten sogar aufnehmen. Genau, und da geht es dann auch weiter mit Genfer Flüchtlingskonvention, mit so ein paar Basic-Informationen, die man einfach auch braucht, um die Thematik zu verstehen. Was oft nachgefragt wird in den letzten Jahren, ist so eine Verbindung aus dieser Basisinformation in Kombination mit einem Argumentationstraining. Das haben wir jetzt auch schon oft angeboten, dass wir dann nochmal über Sprüche, über Bilder sprechen, die hier über Geflüchtete kursieren und dann gemeinsam üben und überlegen, wie können wir dem eigentlich gegenhalten und wie kann man dagegen argumentieren, wie kann ich darauf reagieren.
Und dann gibt es noch euren Klassiker, so hast du das vorhin ausgedrückt, der Workshop Respekt.
Na, das ist unser ältester Workshop im Programm. Der wird natürlich immer wieder aktualisiert, aber der ist entstanden, als die allgemeine Erklärung der Menschenrechte 60 Jahre alt wurde.
Und das war wann?
Das war 2008. Das war der Anlass, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von den Vereinten Nationen entworfen. Und da geht es uns im ersten Teil auch darum, nochmal die Basisinformationen immer mit interaktiven Methoden zu vermitteln. Also warum wurde gerade 48 diese allgemeine Erklärung überhaupt beschlossen? Was ging dem voraus? Was muss man da vielleicht auf einer juristischen Ebene wissen? Das ist eben eine Erklärung, das ist kein verbindliches Gesetz. Trotzdem war das ein wichtiger Meilenstein. Dann, was ist der Inhalt überhaupt? Da kommen auch immer wieder Überraschungen, denn dass es zum Beispiel ein Menschenrecht ist, bezahlten Urlaub zu haben, ein Menschenrecht ist, demonstrieren zu gehen, das ist nicht unbedingt jedem bekannt und vor allem auch bei Schülern natürlich dann was Neues. Und im zweiten Teil haben wir haben verschiedene Auswahlmöglichkeiten, aber wir haben sehr oft Verbindung mit den Arbeitsrechten dann hergestellt und haben halt wieder einen Modulgang gehabt, was in den globalen Süden schaut, am Beispiel der Textilproduktion, haben nach China geschaut, in eine chinesische Nähfabrik oder Textilfabrik und haben dann mit den Schülern darüber gesprochen, okay, was haben jetzt die Arbeitsrechte mit den Menschenrechten zu tun und was haben die Arbeitsrechte in China mit uns hier in Europa zu tun und haben das dann daran aufgezogen.
Jetzt hast du schon ein paar Mal angesprochen, eure Methoden, also wie ihr vorgeht. Ihr seid sehr flexibel in euren Angeboten. Das kann von einem 3-stündigen Modul reichen bis zu einem 2-Tages-Workshop. Und die Methoden würden mich noch ein bisschen interessieren, weil ich stelle mir so vor, dass gerade Jugendliche ja nicht gerne irgendwie 3 Stunden lang einen Vortrag anhören.
Ganz genau. Wir versuchen eigentlich gar keinen Vortrag zu halten. Wir streuen natürlich selber Informationen hier und da immer wieder ein. Aber das große Ziel ist wirklich, partizipativ und interaktiv zu arbeiten. Wir nehmen uns auch recht viel Zeit, um die Methoden zu entwickeln im Team. Wir versuchen, eine spannende Mischung auch zu machen, dass sich das abwechselt. Also von haptischen Methoden, dass man mal Gegenstände hat, über Bilder, was Visuelles, Diskussionsrunden, kleine Rollenspiele, kleine Videoclips auch mal dazwischen, ein Bewegungsspiel. Wir versuchen da wirklich einen Aufbau reinzubringen. Ja, und dass man das Gefühl hat danach, das ging jetzt wirklich wie im Flug vorbei und ich habe trotzdem Inhalte mitgenommen.
Und zu der Kostenfrage, was muss man dann aufbringen, um euch zu buchen?
Wir stellen in der Regel 50 Euro Unkosten in Rechnung, weil wir von unseren Honoraren gefördert werden. Wir kriegen Geld vom BMZ, also vom Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Die fördern die sogenannte entwicklungspolitische Bildungsarbeit. Da fallen wir rein.
Ja, dann muss es ja auch eigentlich erschwinglich sein für Einrichtungen, die jetzt nicht so viel Geld haben, auch für eine Schulklasse zum Beispiel mal oder auch für Studierende.
Genau, es soll auf keinen Fall am Geld scheitern. Ich finde 50 Euro für einen Workshop jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber wenn das eine ehrenamtliche Gruppe ist, wenn es da nicht viel Geld gibt, dann machen wir das auch ohne die 50. Daran soll es halt nicht scheitern.
Kannst du vielleicht ein bisschen was, du hast es schon im Laufe des Interviews erzählt, aber ein bisschen was vielleicht noch zu der Resonanz, also wie die Menschen, die dann teilgenommen haben, rausgegangen sind aus eurem Workshop. Das kann man natürlich nicht messen im Sinne von dem, dass man jetzt genau weiß, was hat sich verändert, was habe ich angestoßen. Aber vielleicht habt ihr doch die eine oder andere Rückmeldung bekommen, aus dem man so ein bisschen was schließen kann.
Sagen wir es mal so, es gibt Einrichtungen, die uns jetzt schon seit einer Weile immer wieder buchen, woraus ich dann eigentlich schließe, dass die Einrichtung das ganz gut fand, was wir da machen. Also zum Beispiel die Freiwilligenagentur in Freiburg hat uns jetzt seit 2-3 Jahren jedes Jahr gebucht. Es gibt Schulen, eine Schule in Mülheim, die buchen uns jedes Jahr für ihre 9. Klasse. Von daher gehe ich auch davon aus, dass die das ganz gut finden oder eine gute Resonanz hatten. Es ist tatsächlich schwierig, weil wir in der Regel nur an einem Tag da sind. Es ist schade, dass man eine Gruppe nicht dann länger begleiten kann und dann vielleicht noch ein halbes Jahr später nochmal erfährt, was ist eigentlich hängen geblieben. Das wissen wir leider nicht. Aber ich würde sagen, so insgesamt kriegen wir positive Rückmeldungen, nicht immer. Es gibt natürlich auch mal Einzelfälle, wo das jemandem nicht gefallen hat, was wir inhaltlich gemacht haben, klar. Aber so insgesamt stehen wir ganz gut da, würde ich sagen.
Und so Aha-Momente von Jugendlichen, die euch während des Workshops aufgefallen sind, gibt es sowas?
Also gerade bei Jugendlichen Aha-Momente, die ich immer total schön finde, ist so eine Erkenntnis, wenn wir jetzt beispielsweise einen Film über eine jugendliche Näherin in China anschauen und es dadurch nicht nur ein abstraktes Wissen darum ist, ja, die Näherin am anderen Ende kriegt halt so wenig, sondern da wirklich eine Empathie geschaffen wird und eine Feststellung vielleicht irgendwie da ist, die ist ja genauso jugendlich wie ich. So, also da sind keine großen Unterschiede. Ja, sowas ist toll. Sowas ist toll.
Und wenn man sich jetzt an euch wenden will, wohin wenden sich Interessierte, die vielleicht jetzt unsere Sendung hören und sagen, oh ja, da möchte ich auch mal gern in Kontakt treten und vielleicht so ein Angebot abrufen?
Ja, über das IZ3W ganz einfach, also über die Adresse bildung@iz3w.org kann man mich direkt erreichen und unsere Angebote buchen oder über die allgemeine E-Mail-Adresse des IZ3W.
Ja, dann danke ich dir recht herzlich und hoffe, dass an eurem interessanten Angebot viele, viele Menschen teilnehmen werden.
Vielen lieben Dank, dass wir das Interview geben konnten, dass wir ein bisschen unsere Informationen bekannt machen konnten. Dankeschön.